Ja, ein ganz bekannter Text und ein außergewöhnliches Thema, Frühstück mit dem Auferstandenen. Wir haben heute schon ganz viel Lieder zu dem Thema Liebe gehört und auch Texte dazu. In all den Jahren hat mich diese Geschichte unheimlich beeindruckt. Petrus ist immer wieder, gerade wenn man von der Kinderarbeit herkommt oder Jungschau und so, ist es immer wieder ein spannendes Thema. Das lässt sich wunderbar erzählen. Er ist immer der Erste, der alles antwortet, obwohl niemand eine Frage gestellt hat. Wunderbar, wir finden uns da wieder. Aber diese Geschichte hier in Johannes 21, eigentlich hört das Johannesevangelium ja mit Kapitel 20 schon auf. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch und so weiter. Und damit ist das Buch eigentlich zu Ende. Und dann kommt Kapitel 1, danach offenbarte sich Jesus noch einmal. So als ob Johannes dachte, da war doch noch was, eigentlich müsste das auch noch dazu. Das Johannesevangelium ist ganz spät geschrieben worden, so Ende der 90er Jahre, also Johannes war der letzte Jünger, der noch gelebt hat, alle anderen Jünger waren schon lange nicht mehr. Und so als ob Johannes sich, da war doch noch was, doch das muss unbedingt noch rein. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias, am See Galiläa. Dorthin hatte Jesus seine Jünger geschickt, wieder nach Hause nach der Auferstehung. Und die Jünger sind nach Hause gegangen. Und irgendwann sagt Petrus, ach, lass uns fischen gehen. Natürlich, das war ihre Arbeit, ne? Ohne Arbeit kein Lebensunterhalt. Und sie gehen fischen, sieben wohl, einige werden mit Namen genannt, bis morgens. Und ihre Mühe war umsonst. Das war offensichtlich nichts Außergewöhnliches an sich. Aber, jetzt wird es spannend. Haben die Jünger sich erinnert, das ist uns doch schon mal passiert? Lukas 5. Es steht da nicht, es steht nur irgendwo. Als es aber schon Morgen war in Vers 4, stand Jesus am Ufer. Und die Jünger erkennen ihn nicht. So wie wir. Mitten im Alltag, mitten im Misserfolg steht Jesus am Ufer und wartet. Und keiner versteht das, keiner erkennt ihn. Die Jünger kommen näher zum Ufer, bis auf einmal Johannes sagt, das ist der Herr. Nachdem Jesus gesagt hat, habt ihr nichts zu essen? Naja, wenn man nichts fängt, dann natürlich ist kein Fisch da. Am Ufer war wohl so ein ganz kleines Feuerchen. Und ja, und diese Frage, habt ihr nichts zu essen? Das ist schon peinlich zu sagen, nee, wir haben gearbeitet und wirklich null Erfolg. Aber auch da, die Jünger erkennen Jesus nicht. Vers 7, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Und als das Petrus hört, typisch Petrus, kopflos wie bisher, springt er ins Wasser und versucht zu schwimmen. Es ist wohl, das Ufer ist ganz flach offensichtlich an der Stelle, so ungefähr 100 Meter, also kaum möglich zu schwimmen, eher zu warten oder zu laufen. Auf jeden Fall, wenn man die Geschichte weiterliest, ist er der Letzte, der ankommt. Und er hat nur noch im Blick, ich will zu Jesus. Er überlässt natürlich, typisch Petrus, die Arbeit seinen Kollegen. Sie haben mittlerweile sehr viele Fische gefangen. Die anderen Jünger, die kommen endlich ans Ufer und merken, es ist tatsächlich Jesus und fangen an, die Fische zu zählen. Ich war nie Fischer, ich weiß nicht, ob man das immer macht. Auf jeden Fall steht es hier, 153 Fische. Und viele Theologen haben also herausgefunden, dass das damals, in der damaligen Zeit, die Anzahl der verschiedenen Fische wohl war. Und da kann man herrlich Missionsbotschaften draus machen, also für jeden auf der ganzen Welt das Evangelium. Das stecken wir heute. Die Jünger erkennen eigentlich Jesus immer noch nicht. Und nun beginnt Jesus zu handeln und sagt zu ihnen, bringt noch Fische her. Ein Fisch lag wohl da schon und so ein paar flache Brote. bringt von eurem Fang her und lädt sie zum Frühstück ein. Und hier erleben die Jünger, hier erleben wir Jesus schöpferische Kraft. Noch etwas. Bis heute, wenn Jesus seine Wunder tut, beteiligt er uns. Hier geht es darum, dass die Jünger im Gehorsam und im Tun das Wunder erleben. Sie mussten das Netz auswerfen, sie mussten die vielen Fische herholen und sogar zum Frühstück richten. Jesus nimmt ihnen diese Arbeit nicht ab. Jesus beteiligt uns an seinen Wundern. Und noch etwas, spätestens jetzt erleben die Jünger, dass die Vergebung, die einige Tage vorher schon passiert ist, als Jesus gleich am Auferstehungsabend ihnen erschienen ist und seinen Frieden ihnen zugesprochen hat, da ist Vergebung passiert. Aber dass jetzt, indem er mit ihnen gemeinsam frühstückt, eine ganz neue Gemeinschaft entsteht. Und spätestens da kommt die Frage auf, ist das okay? Wenn man sich so als Christ daneben benommen hat, öffentlich, alle Jünger, nicht nur Petrus. Petrus hat ganz dramatisch Jesus verleugnet, aber auch die anderen Jünger sind weggelaufen. Ist das okay, einfach nur die Vergebung so anzunehmen und sich hier mit Jesus hinsetzen zum Frühstück, als ob nichts gewesen wäre? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Jesus ist der Gastgeber, wie vorher schon immer wieder. Er beteiligt die Jünger mit ihrem Fang an der Mahlzeit. Und hier erkennen wir, Jesus gibt nicht nur das Nötigste. 153 Fische, das muss wohl außergewöhnlich viel gewesen sein. Und er gewährt ihnen Tischgemeinschaft. Das Innigste, was zur damaligen Zeit überhaupt möglich war. Hier zeigt Jesus seine Vergebung, vollkommen, absolut. Vergebung, können wir hier sehen, ist nicht nur die Wegnahme der Schuld, sondern ganz neue Beziehung, ganz neue Fürsorge, ganz neue Liebe. Über die Mahlzeit direkt wird nichts berichtet, offensichtlich schweigsam. Das können wir uns gut vorstellen. Nach so einer Blamage, nach so einem Fehlverhalten, mit dem Auferstandenen zusammen frühstücken, was soll man da schon sagen? Und dann, als die Mahlzeit zu Ende ist, jeder an seine Arbeit gehen will, spricht Jesus Petrus ganz besonders an. Petrus, Petrus, liebst du mich? Jeder, der das selbst erfahren hat, als Christ vor Gott zu sündigen. Ich als Missionar habe das hin und wieder wirklich ernst, ganz schmerzhaft erlebt. Dieser Frage standzuhalten. Eigentlich müsste Petrus Nein sagen nach diesem Fehlverhalten. Liebst du mich? Andererseits, wieso fragt Jesus jetzt erst? Das sind mindestens 14 Tage her. Jemand hat gesagt, Jesus hat in seinem seelsorgerlichen Handeln keine Eile. Vielleicht brauchte Petrus die Zeit, um sich nochmal ganz neu zu vergewissern, was da eigentlich passiert ist und dass ihm tatsächlich vergeben ist. Dieses Gespräch war dringend für Petrus nötig. Nicht, um die Frage der Vergebung zu klären. Die war geklärt. Wir haben vorhin diesen wunderbaren Text aus Johannes gehört. In 1. Johannes 1 steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das war passiert. Aber die Frage bleibt, so ein Versager als Christ, als Mitarbeiter, hat er noch die Berechtigung, weiterhin Mitarbeiter zu sein? Jesus hatte Petrus beauftragt, der Leiter der Jüngerschaft zu sein vor dem Kreuz. Besteht das noch nach so einem öffentlichen Versagen? Wäre es nicht besser, jemand anderes an Petrus Stelle zu setzen? Und ich bin sicher, jeder erinnert sich entweder in seinem eigenen Leben oder an irgendjemand in der Gemeinde, im Bund, in der ganzen Kirchengeschichte, an Leute, die wirklich versagt haben und ihren Pastorensein, ihr Missionarsein, ihre Mitarbeiterschaft aufgehört haben. Die entweder keinen Mut mehr hatten, weiterzuarbeiten, oder es wurde ihnen gesagt, nahegelegt aufzuhören. Darum geht es hier. Petrus, liebst du mich? Petrus sagt ja. Und dann erkennt Petrus einmal, es geht nicht um das, was Petrus erkannt hat oder getan hat, sondern einfach nur um die innere Haltung Jesus gegenüber. Es geht darum, dass Petrus kapiert, bisher war er sehr überheblich. Er wollte immer der Schnellere sein, der Bessere und, hat sich oft überschätzt. Gerade war es wieder passiert, indem er in den See gesprungen ist. Petrus, liebst du mich? Simon, liebst du mich? Ohne Leistung, ohne irgendwelche großen Erkenntnisse, nur in der Beziehung Petrus und Jesus. Jesus bringt keine Vorwürfe. Ich habe dir das auch vorher gesagt, nichts davon. Es geht um die Zukunft des Petrus. Und dann kommt diese wunderbare neue Aufgabe, weide meine Lämmer. Die brauchen besondere Fürsorge, habe ich mir sagen lassen. Gerade jetzt um diese Jahreszeit gibt es ganz viele Lämmer. Ganz besondere Fürsorge, wussten sie das. Wenn Lämmer oder Schafe auf den Rücken fallen, also alle vier Beine nach oben, können sie nicht von alleine aufstehen, ersticken sie sofort. Und das ist natürlich bei kleinen Lämmern noch viel, viel schlimmer. Ganz treue Fürsorge. Ganz einfacher Auftrag, weide meine Lämmer, kümmere dich um die Schwächsten in der Gemeinde. Und auch hier, seit ich in Deutschland bin, geht es immer um die Social Distance, dass man sich nicht mehr umarmen darf, haben wir in Japan eh nicht gemacht. Aber auch hier, spätestens würde man doch erwarten, jetzt fallen sie sich um den Hals und jetzt ist alles gut, nichts. Die nächste Frage, zum zweiten Mal, hast du mich lieb? Hüte meine Schafe. Da geht es um die erwachsen gewordenen Schafe. Dass sie vielleicht noch mehr lernen in der Gemeinde. So, als ob Petrus nochmal eine neue Leitungsaufgabe verantwortet bekommt. Und zum dritten Mal. Hier merkt Petrus, ach so, ja, ich habe dreimal verleugnet. Und auch hier eigentlich müsste er wieder Nein sagen, aber er traut sich Ja zu sagen. Und auch da das Staunen über Jesus, der seine Jünger, die ihn verraten, die alles andere als treu sind, die untereinander nicht sehr liebevoll miteinander umgehen, hin und wieder. Jesus nennt diese Jünger seine Brüder. Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und in dieser Antwort, denke ich, hat Petrus endlich kapiert, es geht nicht um Leistung, um Erfolg, um Misserfolg, sondern einfach nur, ich habe es verstanden, so wie es in dem Text vorhin hieß, in 1. Johannes 4. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Diese Wechselbeziehung, das reicht anzuerkennen. Jesus, ich kann gar nicht anders, als diese neue Liebe, die du mir gegeben hast, durch dein Kommen in diese Welt, durch deinen Tod am Kreuz, durch deine Auferstehung. Ich kann gar nicht anders als Ja zu sagen. Ich weiß, dass wir keine Zeit haben, aber ich habe sehr viele Probleme mit meinem Rücken und war jahrelang beim sehr, sehr, sehr guten Masseur in Japan in Behandlung. Und ich erinnere mich sehr gut daran, es war irgendwann kurz vor Weihnachten und er fing an und sagte, ich mag Weihnachten nicht. Ich sagte, was ist das denn? Jeder mag Weihnachten normalerweise, na, allein schon wegen der Musik und den guten Plätzchen. Ich mag Weihnachten nicht. Ich sagte, wieso das denn? Und dann erzählte er von sich, er war, bevor er Masseur wurde, war er Judomeister, eigentlich qualifiziert für die Olympiade. Und dann sagt er, im Judo, wir sind so gut im Benehmen, wir sind perfekt als Menschen, keiner kann uns irgendwas anhängen. Wir verhalten uns wirklich ganz perfekt, nicht nur in der Verbeugung nach außen, sondern überhaupt. Also perfekt, perfekt. Aber, sagt er, an Weihnachten, ihr Christen, an Weihnachten, ihr sagt, Gott ist Mensch geworden. Wie kann man nur? Und das aus Liebe. Also ich meine, wer kommt schon freiwillig auf diese Erde? Und er hat sich ereifert darüber, ne? Wie unmöglich das sein kann, dass Gott Mensch wird. Sagt er, in jeder anderen Religion gibt man sich Mühe, dass Menschen irgendwie göttlich werden. Und ihr Christen, ihr glaubt das, ihr sagt das. Gott wird Mensch, kommt auf diese Erde. Und außerdem, ihr Christen, und dann war er hier wieder am... Ihr Christen, ihr seid doch genauso. Ihr liebt diesen Gott und ihr würdet doch euer Leben für andere geben. Dachte ich nur, na, der hat es aber wirklich verstanden. Ne? Er ist bis heute, glaube ich, kein Christ. Und ich bin überzeugt, dass Petrus das verstanden hat, diese Liebe Gottes. Es geht nicht um sein Versagen, um sein Können, um seine lange Liste, was er jetzt besser machen will, sondern einfach nur zu sagen, Jesus Christus, ich erkenne dein Opfer, dein Kommen, dein Leben in mir einfach an. Ich habe dich lieb. Es ist nicht diese göttliche Liebe, dieses Agape, sondern einfach nur das, was ich leisten kann. Ich kann nicht anders, als bei dir zu bleiben. Und daraufhin sagt Jesus, folge mir nach. Folge mir nach. Nimm die Aufgaben, die ich dir gebe, nimm sie ernst und folge mir nach, Schritt für Schritt. Und auch da denkt man, oh, gut, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Nein, es wäre nicht Petrus. Er dreht sich um und sieht die anderen Jünger, vor allen Dingen Johannes. Ja, und was ist mit dem? Auch das kennen wir. Selbst gerade Vergebung erlebt, selbst gerade den Auftrag neu verstanden. Und wir drehen uns um, und was ist mit dem und dem und die? Die waren doch genauso schräg drauf. Und dann sagt Jesus zu ihm, das geht dich gar nichts an, da brauchst du dir keine Sorgen drüber zu machen. Das ist meine Geschichte mit diesem Jünger. Im Englischen würde man einfach nur sagen, it's not your business. Brauchst dich nicht drum kümmern. Du folge mir nach. Es geht gerade jetzt nur um dich und deine Beziehung zu Jesus. Ich bete noch. Treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diese Geschichte, die du uns in dein Wort hinterlassen hast, von der wir so unendlich viel lernen können. Jesus, wir finden uns immer wieder in den Schuhen von Petrus. Und wir danken dir dafür, dass du Petrus nicht den Auftrag entzogen hast, sondern eher bestätigt hast, dass er weiter in deiner Nachfolge bleiben durften. Und nächste Woche feiern wir Pfingsten und da erleben wir Petrus, wie er voll in Vollmacht dein Wort weitergibt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auch mit uns Geschichte schreibst, dass du jeden, der hier ist, der vor der Kamera ist, wirklich berufen hast, wieder neu rufst und fragst, liebst du mich? Willst du deine Liebe im Dienst für mich ausleben? Herr, und wir bitten dich sehr, hilf jedem Einzelnen heute, ganz ehrlich vor dir stehen zu bleiben und dankbar zu sein für deine unendlich große Liebe. Wir beten dich an darüber und danken dir.